Und habt ihr Spaß gehabt bei dem Lied, oder? Das sind ja so diese alten Heilslieder, die immer noch mal eine ganz eigene Stimmung auch so mit sich bringen. Wenn wir aufhören, die zu singen, dann hören wir auf, am Ende, glaube ich, lebendige Gemeinde zu sein. Quasi-Modogenity, so lautet der Name des heutigen Sonntags. Ein bisschen sperrig, dieser Name. Der eine oder andere bekommt ja irgendwie so eine Verbindung zu irgendwelchen, sag mal, Filmen oder so. Aber Quasi-Modogenity ist aus dem 1. Petrus, aus dem 2. Kapitel, wie die neugeborenen Kindlein. Und wir haben ja gerade dann auch in der Lesung etwas davon gehört im 1. Petrusbrief. Wie die neugeborenen Kindlein, so heißt der heutige Sonntag. Und Andreas hat uns ja schon mit hineingenommen und hat ja so gesagt, dass wir auch heute Auferstehung feiern. Und wir hatten das am letzten Sonntag ja auch schon so ein bisschen. Eigentlich ist jeder Sonntag ja ein Fest, an dem wir Auferstehung auch feiern. Natürlich im Kirchenjahr hat das dann diesen besonderen Sonntag, auch diesen Ostersonntag, aber das ist eben nicht so ein Feiertag, sondern es ist eine Wirklichkeit, von der wir Christen leben und an die wir uns immer wieder jede Woche neu eigentlich erinnern. Warum? Der Herr Jesus braucht das nicht, der weiß das selber. Der Vater, die Engel brauchen das nicht, wir brauchen das. Wir müssen uns an die Auferstehung erinnern, weil wir, und so könnte man das jetzt beschreiben, eigentlich jede Woche wieder neu auch sterben. Weil, und das wurde ja auch in dem Text, den Andreas gelesen hat, weil Christsein eben nicht einfach bedeutet, okay, es ist etwas geschehen und fertig, sondern Christsein bedeutet, es ist etwas geschehen und Punkt und Doppelpunkt. Also es ist etwas geschehen, Punkt, nämlich, und davon haben wir ja gerade in diesem Lied auch gesungen, und das ist ja auch das, was wir bekennen, dass das Kreuz unsere Schuld bedeckt, dass wir frei geworden sind, freigesprochen sind eben von der Sünde, dass wir von Neuem geboren sind, Punkt. Aber, und das ist eben auch das, was Ostern dann meint und was christlicher Glaube meint, und das klang eben in der Lesung so an, das heißt dann eben nicht, dass wir in dem Sinne dann fertig sind, dass es vollendet wäre. Nein, das, was dann auch zum Christsein dazugehört, ist eben so dieser nächste Schritt, diese nächste Bewegung, dass da eben etwas im Werden ist. Und Petrus, im Petrusbrief lesen wir das ja, wir sollen die reine Milch zu uns nehmen, wie die neugeborenen Kindlein, damit wir wachsen im Glauben, damit wir wachsen als Christen. Nicht in dem Sinne, dass wir uns damit den Himmel verdienen. Und dass am Ende dann der Herr sagt, okay, du hast einigermaßen ordentlich hinbekommen, tritt herein. Nein, das ist erledigt, Punkt. Aber in dieser Welt soll dann eben mit uns auch noch etwas geschehen. Und heute und am nächsten Sonntag werden wir uns so ein bisschen damit dann auch beschäftigen. Die erste Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, okay, wenn es wie die neugeborenen Kindlein und wenn es dann um ein Wachstum geht, erstmal ganz allgemein, was ist eigentlich das, was Menschsein ausmacht? Jetzt könnte man ganz viel beschreiben und auch anhand der Beschreibung deutlich machen, wodurch wir uns als Menschen von den Tieren unterscheiden. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Eine Geschichte, die dem Menschen, das sagen so die Evolutionsbiologen, auch so die Soziologen, die Philosophen und Theologen sagen das auch so ein bisschen. Eins, was uns von den Tieren unterscheidet, ist der aufrechte Gang. Das ist etwas, was dem Menschen eigen ist. Und wer sich das evolutionsbiologisch dann auch anschauen will, also ihr kennt ja alle so diese T-Shirts oder dieses Bild, die Entwicklung des Menschen, also wo er erst verkrümmt, dann da ist und dann richtet er sich mehr und mehr auf. Und wir im 21. Jahrhundert, wir verkrümmen uns wieder, weil wir alle vor den elektrischen Endgeräten dann irgendwie... Der aufrechte Gang ist etwas, was dem Menschen eigen ist. In der Philosophie und in der Theologie hat man auch darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Und also ist eine andere Begründung als jetzt in der Evolutionsbiologie. Die Begründung bei den Philosophen und den Theologen ist, dass der Mensch die Sterne, den Himmel, Gott schauen soll. Die Tiere sind ja mit ihrem Blick eigentlich immer auf die Erde hingehaftet und ausgerichtet. Aber der Mensch, das ist der, der sich erheben kann und dann nach oben blicken kann, um den Himmel zu schauen. Das ist etwas, was das Menschsein dann auch ausmacht. Das ist etwas, was zu dem Menschen dann auch dazugehört. Dass er diesen Blick heben kann und dass er in die Weite blicken kann. Und das ist eben das, was ihn auch vom Tier dann unterscheidet. Und von daher ist der aufrechte Gang und der aufrechte Blick etwas sehr Wichtiges für den Menschen. Und das lernen wir auch sehr schnell, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir auf die ersten Seiten so blicken. Die ersten Menschen, die jenseits von Eden gelebt haben, dort geboren sind, also nicht Adam und Eva, sondern die dann auch jenseits von Eden geboren wurden, also Kain und Abel, die sind ja sehr schnell, so lesen wir das in der Bibel, in einen Streit miteinander gekommen. Und wir kennen ja diese Geschichte, Kain erschlug dann seinen Bruder Abel und dann bringt Gott sich ja ins Spiel und redet mit Kain über das, was in ihm ist, über das, was ihn antreibt, was ihn bewegt. Und Gott stellt dem Kain eine Frage. Wisst ihr noch, wie die lautet? Also eine Frage ist, wo ist eigentlich dein Bruder? Und er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also soll ich des Hüters Hüter sein? Aber dann gibt es noch eine andere Frage. Kain, warum senkst du finster deinen Blick? Achte drauf, wenn du den Blick senkst, also weg von den Sternen, vom Himmel, von Gott. Wenn du den Blick senkst, verfinstert dich deine Seele. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Du herrsche über sie. Also die Sünde, das ist nicht das, was am Ende was wir aus dieser Welt vertreiben könnten. Die Sünde steht vor deiner Tür, sagt Gott zu Kain. Und du lerne damit umzugehen, sie zu beherrschen und dich nicht von ihr beherrschen zu lassen. Und die Aufforderung ist, heb deinen Blick an. Mach dich nicht zum Tier. Also ohne damit etwas gegen die Tiere sagen zu wollen. Mach nicht weniger aus dir, als du sein könntest. Du bist dazu berufen, den Blick zu heben und in die Sterne, in den Himmel zu Gott hinzuschauen. Und wenn du das nicht tust, wenn du finster deinen Blick senkst und wenn du dann nur auf deine Wirklichkeit und auf das Irdische, auf das Materielle hin ausgerichtet bist, wirst du es nicht schaffen, dass die Sünde, die vor deiner Tür lauert, damit umzugehen. Also heb deinen Blick und senk nicht deine Augen zu Boden, denn das ist den Tieren eigen, aber du bist zu mehr berufen. Dann lesen wir eine ganze Zeit später, also in der Bibel, auch bei dem Propheten Hesekiel etwas. Und das, finde ich, ist somit eine der faszinierendsten Geschichten, die in der Bibel auch vorkommt und die bei Hesekiel immer wieder dann auch so erwähnt wird. Gott spricht zu Hesekiel. Und das, was er dort sagt und was Hesekiel dort hört, ist schon sehr ja, wesentlich für das, was das Menschsein ist und ausmacht. Und er, also der Herr, sprach zu mir, du Menschenkind, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Ihr wisst, ich schätze andere Konfessionen und ich schätze andere Religionen auch sehr und versuche immer auch etwas von ihnen zu lernen. Nur beim Nachdenken über diese Stelle dachte ich, ob die angemessene Gebetshaltung des Menschen darin besteht, sich vor Gott auf die Knie zu schmeißen und in den Staub zu blicken, das weiß ich nicht. Manchmal, okay. Aber das ist nicht die angemessene Haltung des Menschen vor seinem Gott. Die angemessene Haltung, und das ist das, was wir hier lesen, ist das, was Hesekiel hört. Stell dich auf deine Füße. Ich will mit dir reden. Und aus diesem Gespräch heraus kam Geist in den Hesekiel und dieser Geist hat ihn aufgerichtet, hat ihm den Mut gegeben, sich vor Gott gerade zu machen. Eine Religion, die es nicht schafft, dass der Mensch sich gerade macht vor seinem Gott, das ist eine Religion, die, ich sag mal, der christlich-jüdischen Tradition nicht gemäß ist. Das ist die Herausforderung für uns. Uns in diese Bewegung hineinlocken zu lassen, dass wir uns aufrecht hinstellen. Das ist die Bestimmung des Menschen und das ist auch die Herausforderung für den gläubigen Menschen, eben auch vor Gott sich hinzustellen. Denn der Herr will mit dir reden. Der Herr will mit dir reden, so dass in dir dieser Geist lebendig wird, dass in dir dieser Geist mehr an Einfluss bekommt, damit du es lernst, mit dem, was an Sünde vor deiner Tür steht, umzugehen und damit zu leben. Damit du lernst, eben dann aufrecht in dieser Welt und aufrecht in dieser Welt zu sein, zu stehen und zu gehen. Denn das ist die Bestimmung des Menschen. Das ist die Bestimmung auch des gläubigen Menschen und jede Erziehung, auch in welcher Religion auch immer, und wir haben da auch eine sehr unrühmliche Geschichte im Christentum, jede Erziehung, die den Menschen klein macht vor Gott, ist eine Erziehung, die nicht im Sinne und im Geiste Gottes geschieht. Wir haben ja mal so das Programm gehabt, nicht nur in den Gemeinden, sondern auch in der Gesellschaft, das Ich muss gebrochen werden, damit das Wir werde. Das Ich muss klein gemacht werden, damit Gott groß werde. Ja, das kann man auch biblisch begründen. Ich muss abnehmen, aber klar, es gibt für alles eine Bibelstelle. Aber man muss dann auch verstehen, was der Apostel Paulus dann hier auch damit meinte. Und dazu werden wir nächste Woche dann noch ein bisschen was hören. Oder das Eigentliche dann dazu hören. Aber zuallererst geht es in der Berufung des Menschen und in der Berufung des Christen darum, sich gerade hinzustellen vor seinem Gott. Und das Kreuz, Ostern, Auferstehung, also nicht nur als Bekenntnis, der Herr Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sondern als Wirklichkeit für mich und für mein Leben. Dieser Auferstehungsglaube ist ein Glaube, der mir die Kraft geben will, mich hinzustellen. Das ist der erste Schritt. Ich muss mich nicht mehr klein machen. Ich muss nicht immer dann durch die Gegend rennen und mich irgendwie, wie auch immer, züchtigen, weil mir wieder etwas misslungen ist. Nein, wir sind eingeladen vom Kreuz her, uns hinzustellen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und ich wünsche mir, dass dein Geist mich mehr und mehr durchweht und bestimmt, damit das in mir zum Ziel kommt, was du in mir angelegt hast. Das ist der erste Punkt. Und das ist das eben, wo man sagen kann, das ist christlicher Glaube, das ist geschehen. Du darfst dich gerade hinstellen in dieser Welt, auch in der Gegenwart deines Gottes. Punkt. Aber, und das ist dann die Herausforderung, zu der wir eingeladen sind, zu dem Aufrechtstehen gehört dann auch ein aufrichtiges Leben. Und das ist ja etwas, wo wir auch selber merken, dass wir da immer wieder auch so herausgefordert sind. Denn das Aufrechtstehen ist das eine. Ich kann aufrecht und gerade und mich so hinstellen und ein sehr unaufrichtiger Mensch sein. Ich kann, wovon getrieben auch immer, mich sehr gerade machen, aber die Wege, die ich dann gehe im Dunkeln, im Innern, sind dann sehr krumm und sehr schief. Die Herausforderung für uns, und das ist der Doppelpunkt, vor der wir stehen, ist, dass wir, nachdem wir vor Gott stehen dürfen, uns in diese Bewegung mit hineinnehmen lassen, dass das Innere unseres Menschseins sich auch mehr und mehr so gestaltet, dass wir sagen können, dass es ein aufrichtiges Leben dann auch ist. Im ersten Kapitel, im 1. Petrusbrief lesen wir, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Der erste Petrusbrief nimmt uns ja mit in das, was auch zukünftig sein wird, was uns zukünftig begegnen wird. Und was er hier am Anfang deutlich macht, ist, dass da etwas ist, was bleibt. Ein Erbe, was bleibt. Worauf wir hinleben, was uns nicht genommen werden kann. Und das ist wichtig, immer wieder neu und immer wieder neu auch zu begreifen und zu ergreifen. Dass das Kreuz als Ausrufezeichen in unsere irdische Wirklichkeit hineingerammt ist, damit wir uns nicht woanders festmachen müssen, nicht woanders festhalten müssen. Es gibt einen Haltepunkt in dieser Welt, so hätten wir es früher ausgedrückt, der allen Stürmen dann auch standhält. Es gibt einen Punkt in dieser Welt, wo du mit dem, was du bist und was du tust, sein kannst. Und wo du dann erleben kannst, dass du aufgerichtet wirst. Dass dein Gott zu dir sagt, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Ich weiß, vor deiner Tür lauert auch die Sünde. Ich weiß, was es heißt, als Mensch in dieser Welt zu leben. Aber hör auf, dich klein zu machen, hör auf den Boden zu blicken, denn dann wirst du die Kraft nicht bekommen, mit der Sünde, die vor der Tür lauert, dann umzugehen. Was hat Kain gemacht? Er hat weiterhin finster seinen Blick gesenkt und wurde zum Mörder seines Bruders. Wurde zum Mörder seines Mitmenschen. Ich glaube, das, was wir brauchen in unserer Zeit und in unseren Tagen, ist mehr von diesem Geist, der uns ermöglicht, auch mit dem, was destruktiv und zerstörerisch in und zu unserem Leben, in unserem Leben ist und zu unserem Leben gehört, damit umzugehen. Eine Kraft zu bekommen und immer wieder neu zu haben, damit umzugehen und sich nicht davon beherrschen zu lassen, sondern darüber zu herrschen. Ich weiß nicht, ich habe keine Statistik gesehen und ob das früher genauso war, nur man weniger berichtet hat, aber ich erschrecke immer wieder, wenn ich so Woche für Woche, ja fast schon Tag für Tag eben lese, wo Menschen Menschen umbringen. Nicht in der Ukraine, das erschreckt mich auch furchtbar. Aber hier bei uns in unserem Land, in Europa, in der zivilisierten Welt und die, die einander töten, das sind 12-, 13-, 14-Jährige. Was ist los in unserer Welt? Was herrscht hier für ein Geist, der schon Kinder, es sind Kinder, so im Griff hat, dass sie, wenn es zu Konfrontationen kommt, keine andere Möglichkeit mehr haben als zuschlagen würde ja noch gehen. Aber man greift eben heute zum Messer. Ich weiß nicht, in den Schulen hat sich das ja auch gewandelt. Wie viele Schüler heute in die Schule kommen mit einem Messer in der Tasche? Das wird ja nicht kontrolliert. Wir erleben es nur immer wieder, dass auch in den Schulen es zu diesen Gewaltexzessen kommt. Und da passieren Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aus einer gut bürgerlichen, sag mal, Welt heraus. Was ist das eigentlich für ein Geist, der uns immer mehr, Konrad Lorenz hat das immer die Verhausschweinung des Menschen genannt, die uns immer tierischer werden lässt. Und wobei die, die sich mit Tieren auskennen, dann gleich sagen, nein, Tiere würden so nicht miteinander umgehen. Was ist das eigentlich, was uns das verunmöglicht, dass wir mit dem, was zu unserem Leben dazugehört, was die Bibel Sünde nennt, eben nicht mehr so umgehen können, dass nicht diese Sünde mehr und mehr und mehr Sünde gebiert, sondern es durchbrochen wird. Durchbrochen wird dieser Kreislauf, dieser Teufelskreislauf hin zu einer Segenslinie. Was ist das in unserer Welt, dass wir das nicht mehr hinbekommen? Auf Verstehung zu glauben, und auch Verstehung zu leben heißt, den Mut zu haben, das zu glauben und dieser Einladung zu folgen, wo Gott zu mir sagt, stell dich hin, stell dich auf deine Füße, mach dich gerade. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du getan hast. Alles weiß ich. Aber stell dich hin, ich will mit dir reden, damit in dich hinein dieser Geist kommt, der die Kraft hat, mit dem umzugehen, was in deinem Leben auch destruktiv ist. Denn das wird immer und immer wieder neu kommen. Und dazu sind wir eingeladen, aufrecht zu stehen. Aber wir sind dann auch herausgefordert, aufrichtig zu leben. Und wenn man das so hört und sich auch wieder die Geschichte der Kirche, auch unserer Gemeinde so anschaut, wird man merken, ja, das hat auch sehr stark zu Überforderungen geführt. Weil wir mussten ja immer ordentlich und ehrlich und erfolgreich sein. Dieser zweite Schritt des aufrichtigen Lebens, und das ist auch die Botschaft des Evangeliums, und dazu nächste Woche mehr. Dieses aufrichtige Leben ist nicht etwas, was wir aus uns heraus, wenn wir uns nur mal ein bisschen anstrengen, dann gestalten können. Nein, die Leute, die aus eigener Kraft haben versucht, den Himmel auf die Erde zu holen, haben am Ende eine neue Hölle produziert. Das liegt nicht in unserer Kraft. Das liegt nicht in unserer Macht. Das liegt allein in der Kraft des Geistes Gottes. Aber der will in uns hinein immer wieder neu das lebendig werden lassen, was uns dann auf diesem Weg das erleben lässt. Das ist doch, bin doch nicht ich, der diese Verwandlung gemacht hat, der so ein christliches Trainingscamp durchlaufen hat und nun ein besserer Mensch hier auf Erden ist. Das ist doch nicht das, was aus mir herauskommt, weil ich mich bemüht habe. Der das erlebt, wird am Ende sagen können und sagen müssen: Herr, das bist du in mir. Das ist deine Kraft in mir. Das ist dein Geist in mir. Ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Amen.